Deutsche im Alltag. Alltagsdeutsch.
Mit dem Alter verbindet man Lebenserfahrung, Güte und Weisheit. Auch in Deutschland gilt, zumindest scheinbar, immer noch der Grundsatz, dass man das Alter und die alten Menschen respektieren und besonders ehren soll.
Die Realität sieht oftmals anders aus. Das Altern wird aus dem Denken verbannt und die Alten werden zum Sterben in Heime und Krankenhäuser abgeschoben.
Es gibt in Deutschland eine Organisation, die sich zur Aufgabe gemacht hat, gegen diesen Trend anzukämpfen, die konsequent für die Rechte von älteren Menschen eintritt. Die Rede ist von den sogenannten Grauen Panthern, die 1975 in Wuppertal gegründet wurden und nun nach mehr als 20 Jahren rund 100.000 Mitglieder in der ganzen Bundesrepublik besitzen.
Vor allem Einnahme ist mit diesen Grauen Panthern verbunden. Trude Unruh gründete die Organisation und ist seither auch Vorsitzende des Vereins. Darüber hinaus ist sie einem breiten Publikum durch ihre kämpferischen Medienauftritte bekannt. Trude Unruh sagt, was sie denkt. Und das fällt in der Öffentlichkeit auf.
Als aktives Mitglied in der Sozialdemokratischen Partei SPD wurde ihr zu Beginn der 70er Jahre bewusst, wie unmenschlich die deutsche Gesellschaft mit alten und pflegebedürftigen Menschen umging. Sie lebte zu dieser Zeit mit Kindern und Schwiegereltern in einer Großfamilie, was aber, wie sie feststellen musste, auf keinen Fall selbstverständlich war.
Da gibt es ja hier in Wuppertal so ein Nevian-Stift, nannte sich das, in Wirklichkeit eine übelste Aufbewahrungsanstalt für verdiente alte Menschen mit 20 Bettenzimmer. Da muss ja hintersteigen, was bedeutet das eigentlich? Ne? Zu Hause lebst du glücklich in der Großfamilie und dann erlebst du dieses Elend. Und da stand eigentlich für mich fest, aber das geht doch wohl nicht.
Die politische Karriere der Trude Unruh, die sie für die Partei der Grünen zwischen 1987 und 1990 sogar bis in das Parlament, den Bundestag, führte, begann allerdings schon einige Jahre früher.
Mein Wunsch war schon immer, in die Politik zu gehen, also politisch irgendwie was mitzumischen. Was, wusste ich überhaupt nicht. Und dann natürlich ausschlaggebend Willy Brandt, weil ich aus Essen komme, aus dem Kohlenpott. Ohne meiner Familie was zusammen, bin ich dann hier am 1. April 1968 in die SPD eingetreten.
Von Anfang an verfolgten die Grauen Panther drei große Ziele. Erstens sollten alte Menschen vor der Willkür von Angehörigen und Pflegediensten geschützt werden. Zweitens sollte endlich die Bevormundung der Senioren aufhören. Niemand, auch oder gerade nicht ihre Kinder, sollte ihnen vorschreiben, was sie zu tun oder zu lassen hätten. Das dritte Ziel war das Bemühen, über die Zustände und die Lebensbedingungen alter Menschen in Deutschland schonungslos aufzuklären. Mit diesem Programm sprachen die Grauen Panther in kürzester Zeit tausende Menschen in der ganzen Bundesrepublik an, die von ihren ungewöhnlichen Protestaktionen durch Rundfunk oder Zeitung erfahren hatten.
Bis die Grauen Panther die Zustände in Pflegeheimen anprangerten, war dieses Problem in der öffentlichen Diskussion kein Thema gewesen.
In sehr vielen Städten haben sich im Verlauf der vergangenen 20 Jahre Ortsgruppen der Grauen Panther gebildet. Gemeinsam ist ihnen, dass sie alle nach demselben Motto arbeiten: Mitglieder helfen Mitgliedern. Nur so kann der Seniorenschutzbund funktionieren. Jedes Mitglied verpflichtet sich, Aufgaben in der Gemeinschaft zu übernehmen. Derjenige, der noch bei guter Gesundheit ist, kümmert sich um die, die krank oder gebrechlich sind. Derjenige, der mit Werkzeug gut umgehen kann, hilft bei Renovierungsarbeiten, während ein anderer vielleicht sein Gesangstalent im Chor einbringt. So ist es möglich, auch bei nachlassenden körperlichen Kräften weiterhin ein erfülltes und nicht vereinsamtes Leben zu führen. Und jeder ist sicher, dass er ebenso auf die Hilfe seiner Mitstreiter zählen kann. Einen besonders hohen Stellenwert genießt unter den Mitgliedern das politische Interesse und Engagement. In den Wuppertaler Clubräumen findet so beispielsweise jeden Mittwoch ein sogenannter politischer Nachmittag statt.
Dann können sie nehmen und Partei, was sie wollen. Die sorgen erstmal in ihre eigene Taschen, dann kommen die anderen noch lange nicht dran. Und die Frau Unruh, die ist Vorbild, die macht anderen vor, wie ein Mensch zu leben hat. Ja? Und da denken die anderen gar nicht dran. Vorteilsdenken und Egoismus ist hier in der Bundesrepublik regelrecht gezüchtet worden. Vom Politiker angefangen bis zum kleinen Mann. Die lügen doch schlimmer, wie die Polizei erlaubt. Und die große Masse des Volkes hat es leider noch nicht begriffen.
Ein anderer Besucher des politischen Mittwochnachmittags beschreibt, was er an den Diskussionsrunden besonders schätzt.
Wir sind ja auch nicht verkalkt und doof. Und deswegen gehe ich auch hier in den Grauen Panther an, mittwochs, damit man hier geistig nicht verblödet. Und das ist immer noch gut, wenn man sich immer noch, wenn man noch weiß, was in der Politik geschieht und wenn man sagen kann, das ist nicht richtig. Und dann, da muss man sich gegen wehren.
Obwohl die Grauen Panther in den 2 Jahrzehnten ihres Bestehens schon einiges verändert und so manche öffentliche Diskussion initiiert haben, bleiben noch eine Vielzahl von Herausforderungen in den nächsten Jahren. Und so hat auch Trude Unruh noch viele Ziele, die sie verwirklichen möchte. Sei es beispielsweise, weitere Altenwohngemeinschaften zu initiieren oder aber mit der von ihr gegründeten Partei, die Grauen, in den Bundestag einzuziehen.
Ich habe ja nebenbei noch eine Partei gegründet, 1989. Ja, und habe da gedacht, jetzt kommt es. Nein, das Volk wollte mich nicht. Ja, das muss man doch so nüchtern sehen. Also, Trude, bist du schlecht oder Trude, hast du nicht genug Geld? Also muss man mehr Basisarbeit machen. Aber aufhören, ne, da würden die anderen sich ja wahnsinnig freuen. So kann man ja immer noch den Druck ausüben.
Deutschlandfunk.
Uhr, die Nachrichten. Nach mehrtägigen Debatten hat sich der Weltsicherheitsrat in New York auf eine Erklärung zu dem NATO-Luftangriff auf die chinesische Botschaft in Belgrad geeinigt. Die 15 Mitglieder geben darin ihrer tiefen Besorgnis über den Vorfall Ausdruck, bei dem am 7. Mai 3 Menschen getötet und 20 verletzt worden waren. Die NATO hat ihre Luftangriffe auf Ziele in Jugoslawien in der vergangenen Nacht fortgesetzt.
Der Länderblick in den Informationen am Morgen. Die Jugendweihe erfreut sich in den neuen Ländern einer zähen Beliebtheit, nicht eben zur Freude der christlichen Kirchen. Die katholische Kirche in Thüringen versucht nun, dem Relikt aus DDR-Zeiten das Wasser abzugraben. In Erfurt startet ein Dompfarrer eine sogenannte Lebenswendefeier für ungetaufte Jugendliche, eine Art Gottesdienst ohne Gott und schon daher umstritten in der Kirche des Landes. Ein Beitrag von Claudia van Laak.
Bei Jugendlichen in Ost und West gibt es sehr viel mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. So das Ergebnis einer Studie, die vor kurzem vorgestellt wurde. Doch die vorhandenen Unterschiede haben es in sich und werden so schnell nicht verschwinden. Dazu gehört auch die Tradition der Jugendweihe. Der Jugendforscher Jürgen Zinnecker.
Man hätte ja zum Beispiel vermuten können, das wurde auch von einigen vermutet, wenn jetzt also religiöse Ersatzbilder wie der Marxismus-Leninismus oder die Partei wegfallen als Instanzen, an die man glauben kann, dann muss doch irgendein Ersatz kommen. Der kam aber nicht. Nach wie vor ganz stabil eine sehr weltliche Orientierung und ich denke, in dem Zusammenhang ist es erklärbar, warum die Jugendweihe so eine wichtige Funktion spielt. Die Familien brauchen dann natürlich eine andere Art von Feier und Riten, die in das Familienleben und das Aufwachsen eingebaut werden können.
Der Erfurter Dompfarrer Reinhard Hauke will sich damit nicht abfinden. Deshalb bietet er eine kirchliche Feier für ungetaufte Jugendliche an, für diejenigen, die mit der Kirche eigentlich gar nichts am Hut haben. Ketzerisch gesprochen, ein Gottesdienst ohne Gott, genannt Feier der Lebenswende. Die Kirche müsse mit neuen Formen auf die Situation in Ostdeutschland reagieren, ist der katholische Geistliche überzeugt.
Bei den Jugendweihefeiern, wie sie traditionell gehalten werden, mag es sicherlich auch diesen oder jenen geben, der einen Wert vermitteln kann, aber ich denke, dass wir als Christen auch was anzubieten haben. Und aus diesem Grund bin ich einfach in die Öffentlichkeit gegangen, habe Jugendliche eingeladen, im Rahmen der Kirche mit einem Pfarrer ihre Wende zum Erwachsenwerden einmal zu bedenken und zu feiern.
Die 20 Jugendlichen haben sich in den letzten Monaten immer wieder getroffen, um sich auf ihre Wende zum Erwachsensein vorzubereiten. Sie redeten über ihre Zukunft, wurden von Reinhard Hauke durch den Erfurter Dom geführt, luden Obdachlose zum Essen ein.
Also es war eigentlich schön, weil wir da alle so zusammengekommen sind und mal was für die, also was Gutes getan haben. Und naja, es ist schon ein bisschen komisch, weil ja alles nach Alkohol gerochen hat und so. Aber sonst war es eigentlich ganz schön.
Die Jugendweihefeiern seien so anonym, da werde man einfach abgefertigt, sagt die 15-jährige Nadja. Sie hat sich deshalb für die Lebenswende im Erfurter Dom entschieden. Andere haben sich von ihren Eltern überreden lassen, auf die Jugendweihe zu verzichten.
Meine Eltern wollten das nicht, weil sie gesagt haben, das erinnert so an die DDR oder sowas. Und da haben sie halt gesagt, ich soll irgendwas anderes machen. das ist besser, weil es mal so die Gelegenheit, mal hier in der Kirche eben Jugendweihe zu feiern, das ist eben was Besonderes. Jetzt vom rein optischen ist es besser, also das ist einfach die Umgebung, das Schöne und das ist was Besonderes eben. Also ich bin nicht getauft und da kann ich auch keine Konfirmation machen, sonst müsste ich mich ja taufen lassen. Und Jugendweihe, dann haben die anderen immer so erzählt, dass es etwas langweiliger ist und hier, da lernt man halt auch was bisschen kirchlich mit dabei und alles sowas. Im Kaisersaal, da geht es einfach nur hier so antreten und Geschenk, ja, und Wiedersehen. Und hier, da macht man halt hier so ein ganzes Programm und ist dann doch schon schöner.
Heute Nachmittag nun werden die 20 Jugendlichen zusammen mit ihren Eltern und Freunden die Lebenswende im Erfurter Dom feiern. Mit Orgelmusik und Gesang, aber ohne Predigt, Gebet und Abendmahl. Dieses Angebot für Nichtchristen ist in der katholischen Kirche umstritten. Doch Pfarrer Reinhard Hauke bleibt dabei. Wir müssen zeigen, sagt er, dass Kirche jedem etwas zu bieten hat.
Der Länderblick heute mit Claudia von Lack.
Österreich 1.
12 Uhr. Mittagsjournal.
Die Bundesrepublik Deutschland feiert an diesem Wochenende ihren 50. Geburtstag. Am 23. Mai 1949 wurde nämlich das Grundgesetz, die demokratische deutsche Verfassung, beschlossen. Einen Tag später wurde dann die Bundesrepublik ausgerufen. Seither hat sich Deutschland sehr verändert. Aus einem Land, das den Zweiten Weltkrieg verloren hatte und bei Null mit dem Wiederaufbau beginnen musste, wurde in einem halben Jahrhundert eine Wirtschaftsgroßmacht. Meine Frage jetzt an unseren Korrespondenten in Bonn, Paul Schulmeister. Was hat sich in den 50 Jahren zwischen Adenauer und Schröder am Selbstverständnis der Deutschen, aber auch am weltweiten Bild vom Deutschen geändert?
Heute sehen sich die Deutschen am liebsten als normale Nation. Anfang der 90er Jahre gab es im Zusammenhang mit Anschlägen ausländerfeindlicher Art auf Asylantenheime etc. einen deutlichen Imageverlust weltweit. Man hat von den hässlichen Deutschen wieder gesprochen, das ist mehr oder weniger ausgestanden. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass viel wichtigere ist, dass Deutschland seit der Wiedervereinigung eigentlich sich nur von Freunden umgeben weiß. Es gibt natürlich da und dort noch Ressentiments. Auch in Österreich ist es ja so, dass die liebsten Nachbarn die Ungarn sind und erst die zweitliebsten die Deutschen. Das verhält sich bei vielen anderen europäischen Nachbarn wohl auch noch so. Aber insgesamt ist Deutschland heute ein anerkanntes Mitglied der Völkerfamilie im Westen, voll integriert, ohne Zweifel, dass es hier zu Sonderwegen, Abweichungen kommen könnte, wie das in diesem Jahrhundert oft eine negative Rolle gespielt hat.
Gerade jetzt, in den Wochen rund um den 50. Jahrestag, erreicht die Übersiedlung der Hauptstadt von Bonn nach Berlin ihren Abschluss. Geht damit sozusagen die Nachkriegsgeschichte Deutschlands endgültig zu Ende? Bonn war ja immer so eine Art Dauerprovisorium, noch eine Nachwirkung aus der Besatzungszeit.
Ganz sicherlich könnte man das so sehen. Man spricht ja seit einigen Jahren, der deutsche Publizist Johannes Gross hat das Wort in die Welt gesetzt, von der sogenannten Berliner Republik, die nun beginnen würde. Ein schillerndes Wort, mehr in den Feuilletons als in der Welt der harten politischen Tatsachen verwendet. Es wird etwas aggressiver werden, es ist etwas östlicher, protestantischer, all das ist gesagt worden. Berliner Republik ist ein etwas hohl klingendes Wort, aber dass heute Deutschland mehr politischen Einfluss hat als das wilhelminische Deutschland zu Beginn des Ersten Weltkriegs. Ja, dass Deutschland heute ein Wiederaufleben, fast schon ein Wiederaufblühen jüdischer Gemeinden, man muss sich das vorstellen, im Land der einstigen Täter erlebt, das sind alles Dinge, die der Spiegel zu Recht als Wunder bezeichnet hat. Die Nachkriegsgeschichte hat sicherlich mit der Übersiedlung der Hauptstadt nach Berlin endgültig ein Ende gefunden.
Hat das Schlagwort von der Berliner Republik nicht doch zumindest einen wahren Kern? 10 Jahre nach dem Mauerfall gibt es ja immer noch ein deutliches wirtschaftliches und soziales West-Ost-Gefälle. Die Arbeitslosigkeit in den neuen Bundesländern ist immer noch überdurchschnittlich groß im gesamtdeutschen Durchschnitt. Wann wird da eine endgültige Besserung zu erwarten sein?
Das ist nicht in Jahren zu messen, eher in Jahrzehnten. Es wird also wahrscheinlich noch mehr als eine Generation brauchen. Das ist wahr, die Spaltung, die innere Spaltung, Teilung Deutschlands ist noch nicht überwunden. Im Gegenteil, sie ist in den letzten Jahren eher fühlbarer geworden. Da wird man noch viel dran arbeiten müssen, obwohl ja, auch das muss man sagen, rund 1000, sogar mehr als 1000 Milliarden Schilling pro Jahr vom Westen in den Osten gehen, um die Gleichheit der Lebensverhältnisse herzustellen. Aber das Ganze hat bisher noch nicht gereicht.
Danke, Paul Schulmeister, für diese Einschätzung der Situation Deutschlands kurz vor dem 50. Gründungstag der Bundesrepublik. Zwischen Deutschland und Österreich herrscht ein besonders enges nachbarschaftliches Verhältnis, nur gelegentlich getrübt von sogenannten Anti-Piefke-Ressentiments hierzulande oder in Deutschland immer wieder kursierenden Österreicher-Witzen. Im täglichen Leben ist die Bundesrepublik unser wichtigster Wirtschaftspartner. Wenn es den Deutschen gut geht, dann geht's auch uns gut. Wie sehen nun prominente Deutsche, die in Österreich leben, und bekannte Auslandsösterreicher in der BRD die Beziehung zwischen beiden Völkern?
Was Deutschland für das 21. Jahrhundert zum Geburtstag zu wünschen ist, ist vor allem Normalität, also das Gefühl, endlich nun nicht mehr ein Ausnahmestaat, sondern ein ganz normaler Teil der Völkergemeinschaft zu sein.
Wünsche eines Österreichers, der schon seit Jahren in Deutschland lebt und arbeitet. Rainer Münz, Professor für Bevölkerungswissenschaften an der Berliner Humboldt-Universität. Österreich ist für die Deutschen vor allem ein Urlaubsland, speziell dabei das Verhältnis der Ostdeutschen zu den Österreichern, so Rainer Münz.
Es gibt keine unterschiedliche Wahrnehmung zwischen Ost- und Westdeutschland. Es gibt eine untergründige, auf den ersten Blick nicht zu erkennende Solidarität der Ostdeutschen mit den Österreichern. Hier gibt es so etwas wie vermeintlich einen gemeinsamen Gegner, nämlich die Westdeutschen. Die Ostdeutschen denken sich, ähnlich wie die Österreicher, dass die Westdeutschen immer schneller sind, rascher formulieren, auch schneller ans Ziel kommen und eben der vorlautere Teil der Deutschen sind. Da gibt es manchmal so etwas wie eine untergründige Solidarität.
Für den österreichischen Botschafter in Bonn, Markus Luther Rotti, ist sein Geburtstagswunsch für Deutschland kurz und klar.
Ich wünsche Deutschland, dass diese erfolgreiche Bonner Republik auch nach Berlin mitziehen wird.
Ein engeres Zusammenrücken zwischen Ostdeutschen und Westdeutschen, das wünscht sich die deutsche Botschafterin in Österreich, Ursula Seiler-Albrink.
Also ich wünsche meinem Land, dass die Menschen sich dort zurückbesinnen auf die große Freude, die wir alle gemeinsam gehabt haben im Jahr 1989 und 90 nach der Wiedervereinigung. Und ich wünsche uns allen den Willen und die Kraft, die innere Spaltung letztlich zu überwinden.
Zum diplomatischen Verhältnis zwischen beiden Ländern meint die nun seit 4 Jahren in Wien lebende deutsche Botschafterin. Es ist eng und sehr freundschaftlich. An den Österreichern schätze sie vor allem eines.
Manches wird erheblich gelassener gesehen. Man wählt manchmal den Weg über den einen oder anderen Umweg und erreicht das Ziel mit erheblich weniger Stress, als wir das oft in Deutschland tun. Aber mit dem gleichen oder möglicherweise sogar mit einem besseren Ergebnis.
Der schon fast gelernte Österreicher, der gebürtige Bayer Michael Frank, Korrespondent der Süddeutschen Zeitung in Wien, beobachtet schon seit Jahren sozusagen professionell das Verhältnis zwischen den beiden Ländern. Sein Resümee?
Einmal ist dieses Verhältnis natürlich geprägt von einer ganz merkwürdigen, ja, Stimmung, die typisch ist für dichte Nachbarn, nämlich von Ahnungslosigkeit aus Nähe. Das Interessante ist, dass sowohl Deutsche wie Österreicher glauben, das Allermeiste über ihre Nachbarn zu wissen und in Wahrheit fast nichts wissen.
Die Österreicher sollten mehr Selbstvertrauen gegenüber den Deutschen haben, meint Markus Kaufmann, seines Zeichens Österreicher, Pressesprecher der CDU und Bruder des Schauspielers Götz Kaufmann.
Also ich glaube, dass die Österreicher allen Grund haben, auch ihrerseits mehr Selbstbewusstsein zu entwickeln. Denn ich habe festgestellt, dass hier in Deutschland an sehr wichtigen Schaltstellen ich möchte fast sagen, ein Netzwerk von Österreichern tätig ist. Ich denke mal, dass die Österreicher aber auch gut beraten wären, wenn sie den großen Bruder nicht immer so leicht überheblich gegenüberstünden.
Einer der wohl bekanntesten Österreicher in Deutschland, vor allem in der Sportszene, ist der Fußballer Toni Polster, Kicker beim FC Köln, zuletzt bei Mönchengladbach. Manchmal würde man als Österreicher in Deutschland schon belächelt. Doch gerade im Sport habe man in den letzten Jahren ziemlich aufgeholt. Schwierig könne es für einen Österreicher in Deutschland aber dann werden, wenn er sich zu sehr seines ureigenen Idioms besinnt, meint Polster.
Ich muss mich schon sehr, sehr genau und gewählt ausdrücken, dass man mich auch richtig versteht. Die Leute, die mehr mit mir zu tun haben, die hören sich schon langsam in meine Gedanken ein und wissen, was ich sagen will. Aber wenn ich nicht aufpasse, dann verstehen sie mich natürlich auch nicht.
Ein Österreicher, der schon seit Jahren das Bild Deutschlands prägt und das im wahrsten Sinn des Wortes und ganz offensichtlich, das ist der Architekt Hans Hollein. An der Umgestaltung der neuen alten Hauptstadt Berlin spielt Hollein eine bestimmende Rolle. Über das Verhältnis zwischen den Deutschen und Österreichern befragt, antwortet Hollein literarisch.
Der Karl Kraus hat gesagt, der große Unterschied zwischen Deutschen und Österreichern ist die gemeinsame Sprache.
Deutschlandfunk, Informationen am Abend.
Meine Damen und Herren, nach Artikel 54, Artikel 6 des Grundgesetzes ist gewählt, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder der Bundesversammlung erhält, das heißt, wer mindestens 670 Stimmen auf sich vereinigt. Ich stelle fest, dass Herr Johannes Rau die erforderliche Mehrheit der Stimmen erhalten hat und somit zu zum Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland gewählt ist.
Bundestagsvizepräsident, Bundestagspräsident Wolfgang Thierse heute Nachmittag kurz nach vier. Im zweiten Wahlgang erhielt der frühere nordrhein-westfälische Ministerpräsident Johannes Rau mit 690 Stimmen die notwendige Mehrheit der Bundesversammlung. Er wird damit der achte deutsche Bundespräsident. Im ersten Durchgang hatte er die absolute Mehrheit noch um 13 Stimmen verfehlt. Nun jedoch ist klar, ab dem 1. Juli wird nach Gustav Heinemann mit Johannes Rau nun zum zweiten Mal ein Sozialdemokrat an der Spitze des Staates stehen. Margarete Limberg in Berlin, Sie haben für uns den Tag, die Wahl im Berliner Reichstag verfolgt.
Ja, vor fast genau zwei Stunden ging ein Wahltag zu Ende, der trotz des fast sicher voraussehbaren Resultats spannend war. 690 Stimmen im zweiten Wahlgang von Johannes Rau. Das sind 20 mehr als die nötige absolute Mehrheit der Bundesversammlung und 29 Stimmen mehr als das rot-grüne Kontingent an Wahlmännern und Frauen. Für den früheren nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten geht heute ein Lebenstraum in Erfüllung. Seine Berufsfindung, so er selbst scherzhaft, hat heute Abend ein Ende gefunden, und zwar das von ihm erhoffte. In seiner ersten kurzen Ansprache als Bundespräsident sagte Johannes Rau:
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich danke allen ganz herzlich, die mich gewählt haben, und bekunde denen meinen Respekt, die sich für die Mitbewerberinnen entschieden haben, denen ich meinen Respekt nicht versage. In diesen Tagen habe ich gelegentlich gesagt, an dem Wort Familienbande ist viel Wahres dran. Aber ich sage jetzt, es ist für mich nicht nur eine selbstverständliche Pflicht, sondern auch eine persönliche Verpflichtung, von dem Tag an, an dem ich das Amt des Bundespräsidenten wahrnehme, über alle Grenzen und über alle Unterschiede hinweg der Bundespräsident aller Deutschen zu sein und der Ansprechpartner für alle Menschen, die ohne einen deutschen Pass bei uns leben und arbeiten.
Der neu gewählte Bundespräsident wandte sich in seiner Rede auch an die Ostdeutschen, deren Demonstrationen vor 10 Jahren den Fall der Mauer im November 1989 mit herbeigeführt haben.
Am 9. November, der Herr Bundestagspräsident hat heute Morgen daran erinnert, denken wir an den Tag vor 10 Jahren, an dem die Mauer gefallen ist. Wir müssen uns daran erinnern, dass wir das denen zu verdanken haben, die mit Kerzen und Demonstrationen, mit Liedern und Gebeten sich frei gemacht haben von einem System, in dem sie nicht mehr leben wollten. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass ihnen das gelungen ist. Das haben wir Menschen in Warschau und in Prag, in Budapest, in vielen anderen Ländern zu verdanken, ohne die die deutsche Bürgerrechtsbewegung ihren Erfolg nicht hätte haben können. Und ich bitte alle, ob sie mich gewählt haben oder nicht, nehmen sie mich so an, wie ich bin. Haben sie Geduld mit meinen Schwächen. Suchen Sie ein bisschen mit nach meinen Stärken. Und so sage ich, ich grüße alle Deutschen, ich grüße unsere Nachbarn und ich grüße unsere Freunde überall in der Welt.
Wurde mit einer erklecklichen Zahl von FDP-Stimmen gewählt, aber dass es dazu zweier Wahlgänge bedurfte, auch das hat der neue Präsident den Liberalen zu verdanken. Im ersten Wahlgang nämlich hatten sich jene 12 Freidemokraten, die noch gestern in einer Probeabstimmung für Rau votiert hatten, auf Wunsch der Parteiführung enthalten. Mit Rücksicht auf die Autorität des Parteivorsitzenden Wolfgang Gerhardt, der vergebens versucht hatte, seine Partei geschlossen auf der Seite der Unionskandidatin Dagmar Schipanski zu einen. Erst im zweiten Wahlgang hatten und nutzten die freidemokratischen Wahlmänner und Frauen die Möglichkeit der freien Entscheidung. Die CDU-Kandidatin Dagmar Schipanski hat zwar verloren, aber ein respektables Ergebnis erzielt. 572 Stimmen, das sind 25 mehr als CDU und CSU an Stimmen haben, wenn auch 15 weniger als noch im ersten Wahlgang.
Es ist 22.30 Uhr.
Deutschlandradio Berlin. Ortszeit.
Am Mikrofon ist Caroline Kuban. Guten Abend. Mit einem Staatsakt wurde heute im Berliner Reichstagsgebäude das 50-jährige Bestehen der Bundesrepublik gefeiert. Der scheidende Bundespräsident Herzog rief in seiner letzten großen Rede vor dem Amtswechsel Politiker und Bürger zu mehr Veränderungsbereitschaft auf. Zugleich mahnte er Ost- und Westdeutsche, mit mehr Verständnis und Respekt aufeinander zuzugehen. Bezogen auf das Grundgesetz sagte Herzog, es gehe vor allem darum, den Gedanken der Freiheit zu bewahren und das Wissen um ihren Wert weiterzugeben.
Freiheit und Demokratie sind nie selbstverständlich. Gerade wer nie selbst die Erfahrung der Unfreiheit gemacht hat, übersieht das leicht. Denn mit der Freiheit ist es so ungefähr wie mit der Luft zum Atmen. Man wird sich ihrer erst bewusst, wenn sie einem verloren geht. Natürlich, nie war die individuelle Freiheit größer als heute. Und die Pluralität unserer Lebensformen hat uns überdies eine ungemein vielgestaltige Gesellschaft geschaffen. Und das ist gut so und liegt ganz in der Konsequenz des Menschenbildes, von dem unser Grundgesetz ausgeht. Wenn es uns nun noch gelingt, in dieser Vielfalt auch die Gemeinsamkeiten wieder stärker zu erkennen, die uns nicht weniger bestimmen, und auch diese Gemeinsamkeiten zu stärken, dann, ich möchte sagen, nur dann, wird das tolerante Nebeneinander zu einem Miteinander, aus dem wir auch die Zukunft bestehen können.
Ob nicht im Hinblick auf die vielbeklagte Politikverdrossenheit der Weg in die gesamtdeutsche Zukunft tatsächlich besser mit einer neuen Verfassung beschritten worden wäre, wollte ich von der Präsidentin des Bundesverfassungsgerichtes, Jutta Limbach, wissen.
Ich meine, gerade da sich das Grundgesetz als die überlegene Verfassung erwiesen hat, war es richtig, ihr im Grundsatz treu zu bleiben. Eine zweite Frage ist Ihre erste, ob man nicht eine deutlichere Einladung an die Bürgerinnen und Bürger der neuen Länder hätte aussprechen müssen, nochmal gemeinsam das Grundgesetz zu diskutieren und möglicherweise in der einen oder anderen Richtung vorzuschreiben. Sie wissen, dass die Vertreter aus den neuen Ländern in der gemeinsamen Verfassungskommission sich mit den Sozialdemokraten sehr stark dafür eingesetzt haben, dass man plebiszitäre Elemente in die Verfassung, in das Grundgesetz aufnimmt. Und es gibt durchaus Stimmen auch auf der konservativen Seite, die sagen, die Montagsdemonstrationen in Leipzig beispielsweise, wir sind ein Volk, das waren ja geglückte Plebiszite. Und hätte man das nicht honorieren sollen, hätte man nicht intensiver miteinander darüber nachdenken sollen, wie man Plebiszite auf vernünftige Fragen oder mit vernünftigen Fragen durchführen kann und vor allem ein Verfahren einführen kann, das garantiert, dass nicht allein oder unmittelbar Volkeswille, Gesetzeswille.